So, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Vorlesung. Ich werde heute Herrn Professor Buxmann vertreten, da er aus gesundheitlichen Gründen die Vorlesung heute nicht halten kann. Aber das passt auch ganz gut, weil ich mich auch im Rahmen meiner Doktorarbeit mit dem Thema IT-Outsourcing beschäftige. Und Sie haben ja bereits letzte Woche angefangen, dieses Thema zu bearbeiten. Letzte Woche wurden Ihnen ein paar Grundbegriffe erläutert. Erstmal allgemein, was man unter Outsourcing versteht. Outsourcing meint erstmal die Verlagerung von Aufgabenbereichen aus einem Unternehmen heraus. Insbesondere beschäftigen wir uns in der Wirtschaftsinformatik mit dem IT-Outsourcing, sprich mit der Verlagerung von Ausgaben aus dem Bereich der IT im Unternehmen. Sie haben letzte Woche auch kennengelernt, was das Information Management in Unternehmen so macht, wie das strukturiert ist, wo es in der Aufbauorganisation aufgehängt werden kann und welche Aufgabenbereiche das umfasst, sodass es sozusagen um diese verschiedenen Bereiche geht, die wir heute unter dem Aspekt des Outsourcings betrachten wollen. Ein weiterer Grundbegriff in dem Zusammenhang ist das sogenannte Offshoring. Mit Offshoring ist schlicht und einfach nur Outsourcing in fremde Länder gemeint. Und wenn man das jetzt noch explizit unterscheiden will, dann kann man das da dem noch dem Begriff Onshoring gegenüberstellen. Dann wäre Onshoring quasi das Outsourcing innerhalb des gleichen Landes. Jetzt aus deutscher Sicht wäre es dann die Vergabe einer Aufgabe an ein deutsches, hier ansässiges Unternehmen, das die Aufgabe auch mit Mitarbeitern hier in Deutschland erledigt. Und Offshoring wäre dann jetzt aus deutscher Sicht irgendwo ins Ausland an ein Unternehmen das zu vergeben, das zumindest zu einem gewissen Teil dann die Aufgaben mit seinen Standorten erledigt, die im Ausland liegen. Man kann jetzt noch das Offshoring weiter untergliedern, hatten Sie kennengelernt, einerseits zwischen Nearshoring, andererseits zwischen Farshoring. Und wie die Namen dann schon sagen, bedeutet Nearshoring halt die Verlagerung von Aufgaben, das Outsourcing in nahegelegene Länder. Aus deutscher Sicht wurden Ihnen da als Beispiele genannt Polen, Tschechien, im Grunde genommen ganz Osteuropa. Für gewisse Bereiche gehört dann sicherlich auch Irland dazu aus hiesiger Sicht. Aus nordamerikanischer Sicht beziehungsweise aus der Sicht der USA wären Kanada oder Mexiko typische Nearshore-Standorte. Und Farshore-Standorte sind dann typischerweise an erster Stelle Indien zu nennen, aber auch Vietnam, die Philippinen etc. Und der Punkt, wo wir heute jetzt weitermachen, wo Sie letztes Mal dann aufgehört haben, sind die verschiedenen Organisationsformen des Offshorings. Man kann sich ja überlegen, ob man die Aufgabe an ein eigenes Tochterunternehmen weitergibt, das man vielleicht ausgründet, oder ob man das Ganze an ein Fremdunternehmen gibt. Sprich, ob man jetzt, sagen wir hier, wir sind irgendein Darmstädter Unternehmen und möchten eine Aufgabe aus unserer IT auslagern, ob wir dann jetzt zum Beispiel zu, sagen wir mal, Accenture gehen oder Wipro und die bitten, das zu machen, das wäre dann ein Fremdunternehmen. Oder ob wir ein Tochterunternehmen gründen, wenn wir nicht schon eins haben, das entweder in Deutschland oder aber auch in einem Nearshore- oder einem Offshore-Standort sitzt und von dort aus dann die Aufgabe erledigt. Anhand der Grafik hier können Sie erkennen, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Die sind hier mit ihrer nach ihrer Bindungsintensität sortiert. Das heißt, Sie sehen ganz links die sogenannten Tochterunternehmen dann angesiedelt. Dort ist die Bindungsintensität zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sehr hoch, weil sie direkt in dem Hierarchieverbund eingeordnet sind und sie somit die Kontrolle darüber haben. Und ganz am anderen Ende dieser Skala wäre dann sozusagen das Fremdunternehmen zu sehen, wo die Bindungsintensität sehr niedrig ist. Sie haben im Grunde genommen dann nur ein vertragliches Abkommen mit dem Unternehmen, aber ansonsten sind die Mitarbeiter, die ihre Aufgaben erledigen, jetzt nicht ihnen unterstellt oder so. Diese Grafik zeigt aber auch, dass es dann verschiedene Zwischenstufen dazwischen gibt. Und das wäre dann zum Beispiel das Joint Venture. Ein Joint Venture könnte so aussehen, dass ein deutsches Unternehmen zusammen mit typischerweise dann einem ausländischen Unternehmen gemeinsam ein Tochterunternehmen gründet. Man kann die Anteile zum Beispiel so gestalten, dass die 50-50 verteilt sind. Jeder ist zu gleichen Teilen dran beteiligt. Und dann ist die Bindungsintensität schon etwas niedriger, weil da auch noch jemand anders ein Wörtchen mitzureden hat, weil man vielleicht nicht zu allen Mitarbeitern so den direkten Draht hat, aber man sitzt auf jeden Fall schon in der Geschäftsführung mit drin, je nachdem wie es ausgestaltet ist, und hat insofern noch ein relativ hohes Maß an Kontrolle. Und je nachdem, wie so ein Joint Venture eben ausgestaltet ist, können die Mehrheit noch deutlich stärker beim Auftraggeber, bei dem Outsourcer liegen, wie man immer das dann gestaltet. In der nächsten Folie ist das ein bisschen erläutert, zu den Vorteilen vom Offshoring mit Tochterunternehmen. Sie können sich vorstellen, allgemein Vorteile von Outsourcing oder Offshoring insbesondere wird immer wieder genannt. Das sind die Kosteneinsparungen, die daraus eben entstehen. Denkt man sich zumindest, dass die Lohnkosten deutlich niedriger sind, vor allem an Offshore-Standorten wie zum Beispiel Indien oder Vietnam oder China, sodass sie für ihre Entwickler zum Beispiel, wenn sie eine Software entwickeln lassen, deutlich weniger Lohnkosten veranschlagen müssen. Ein weiterer Punkt, der häufig von Unternehmen genannt wird, ist der Zugang zu qualifizierten Fachkräften. Sprich, dass sie einfach, wenn sie zum Beispiel in Deutschland nicht genügend Fachkräfte finden können, dann nach Indien gehen, weil sie wissen, dort gibt es ein sehr großes Angebot von Computerspezialisten. Allein schon durch seine schiere Größe, aber auch durch die Bedeutung und den Stellenwert, die die IT-Industrie in Indien hat, gibt es dort sehr viele Studenten dieses Bereiches und Absolventen, sodass der Arbeitsmarkt entsprechend günstig ist. Ein weiterer Vorteil des Offshorings mit einem Tochterunternehmen ist, dass man sich so erhofft, neue Märkte erschließen zu können. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie jetzt ein Tochterunternehmen im Ausland aufbauen, dass Sie dann dadurch auch lokale Kenntnisse erwerben. Sie müssen dort Kontakte aufbauen. Und auch wenn dieses Tochterunternehmen zunächst einmal nur dafür da ist, quasi intern für Sie Dienstleistungen zu erbringen, ist es für Sie ein erster Schritt in ein fremdes Land hinein, sofern Sie vorher dort noch keine Dependancen hatten. Und so können Sie damit das als ersten Schritt auch sehen, um Ihre Produkte später auch in diesem Markt anzubieten. Das ist eines der Argumente, die auch von der SAP AG immer wieder gebracht werden, wenn es um die Diskussion geht, Sie müssen auch in Indien entwickeln und so weiter und so fort. Aber wird sicherlich auch gerne als Argument gebracht nach dem Motto, es geht uns nicht nur um die Kosten, wenn wir jetzt etwas auslagern wollen. Und dann, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, ist ein großer Vorteil beim Offshoring mit einem Tochterunternehmen, dass man ein sehr hohes Maß an Kontrolle über die Prozesse und das Know-how behält. Das heißt, dass Sie einerseits die Prozesse, die intern dann bei diesem Tochterunternehmen ablaufen, sehr gut kontrollieren können. Und andererseits können Sie auch relativ sicher sein, dass Ihr vielleicht sehr wertvolles Know-how dort noch entsprechend geschützt ist, weil sie selber eben genau die Schutzmaßnahmen bestimmen und die Kontrolle drüber haben. Das kann durchaus anders aussehen, wenn das Ganze an ein Fremdunternehmen geht, dann haben sie nicht genau die Kontrolle drüber. Sie haben zwar vertragliche Vereinbarungen, aber das ist dann auch alles, was sie an Sicherheit haben. Es gibt natürlich auch Nachteile, die das Offshoring mit einem Tochterunternehmen mit sich bringt. Das ist zum einen mal zuallererst zu nennen der hohe Aufwand für den Aufbau eines Tochterunternehmens. Gerade wenn Sie in einem fremden Land noch überhaupt keine Erfahrung haben, dort noch gar keine Tochtergesellschaft haben, vielleicht auch noch gar keine Kunden, dann wird es relativ lange dauern, bis Sie überhaupt erstmal durch diesen ganzen Prozess der Standortentscheidungen durchgelaufen sind, sich überlegt haben, wo kann ich hier überhaupt gut hingehen, wo ist die Infrastruktur entsprechend, wie funktioniert überhaupt das System in diesem Land, wie finde ich in diesem Land Arbeitskräfte, wo finde ich die Arbeitskräfte, worauf muss ich achten, vielleicht muss ich dort auf Dinge achten, auf die ich in Deutschland hier nicht achten müsste, wie zum Beispiel Ausfallsicherheit der Stromversorgung etc. Und ein anderer Nachteil ist das mangelnde lokale Know-how zum Aufbau des Tochterunternehmens. Sprich, wenn Sie jetzt ein Tochterunternehmen im Ausland gründen, dann müssen Sie natürlich da auch irgendwie für eine entsprechende Rechtsform finden. Sie müssen wissen, zu welchen Behörden muss ich gehen, um das Unternehmen zu gründen, welche Rechtsformen gibt es überhaupt, welche Anforderungen sind an die gestellt, wo muss ich was eintragen lassen, Handelsregister etc. Das kann ja auch ganz anders organisiert sein, als das hier in Deutschland der Fall ist. Und dieses Know-how haben Sie eben dann anfangs noch nicht. Das müssen Sie sich auch erst langwierig und kostspielig erwerben. Man versucht, diese Vorteile, die das Offshoring mit einem Tochterunternehmen hat, zu verbinden, beziehungsweise einfach nur diese abzugreifen, ohne jetzt diese zwei genannten Nachteile auch noch zu haben, indem man ein Joint Venture eingeht. Das heißt, dass Sie typischerweise einen Partner sich holen, der bereits lokal Erfahrungen hat. Ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel hier aus Darmstadt bzw. Eberstadt die Software AG. Die Software AG hat zusammen mit der iGate Solutions ein Tochterunternehmen in Indien gegründet, die sogenannte Software AG India. Die Rechtsform, die dafür gewählt wurde, ist im Grunde genommen ein Pendant dann zu der deutschen GmbH. Und die Anteile wurden folgendermaßen aufgeteilt, dass die Software AG 51% der Anteile bekommen hat und die iGate Solutions haben 49% der Anteile bekommen. Was können Sie sich denn vorstellen, warum eben diese Aufteilung gerade gewählt wurde? Ja.
Entscheidungen liegen dann auch bei der Software AG im Endeffekt. Also wenn je nachdem, wie halt das Unternehmensführung aufgebaut ist, diese neuen Ventures, aber die Software AG hat 1% mehr, deswegen hat sie die Entscheidungsgewalt.
Also die Antwort war, die Software AG hat so im Zweifel noch die Mehrheit bzw. die Entscheidungsgewalt. Die Geschäftsführung wurde so aufgebaut, dass es jeweils zwei Mitarbeiter der iGate und zwei Mitarbeiter der Software AG gab, die gemeinsam den Vorstand dann gemacht haben. Und für den Aufbau dieses Joint Ventures hatte man dann natürlich den Vorteil gehabt, dass die iGate Solutions in Indien bereits eine entsprechende Infrastruktur hatte, so dass man zum einen das lokale Know-how sofort hatte, wie ich das vorhin angesprochen hatte, mit Rechtsform etc. Man hatte aber auch gleich schon ein Gebäude mit Telefon etc., wo man anfangen konnte zu arbeiten. Die iGate Solutions konnten sofort ein paar Mitarbeiter abstellen, die beim Aufbau des Ganzen halfen. Die wussten bereits, wie man in Indien zum Beispiel Fachkräfte anwirbt und wie man die beurteilt und wie man sie einstellt. Und die Software AG hatte da dann natürlich auch eine gewisse Rolle zu spielen. Was denken Sie sich denn, was dann quasi der Beitrag der Software AG inhaltlich zu diesem Joint Venture war? Ja?
Ich denke, die technische Infrastruktur, die auf Deutschland und Indien mitgebracht.
Technisch, ja. Akquisition von Aufträgen, das sind beides richtige Punkte. Zum einen, ja. Bitte? Kapital auf jeden Fall auch. Im Zweifel sogar 1% mehr als die oder 2 Prozentpunkte mehr als die iGate Solution. Das ist richtig. Die Software AG hat dann vor allem Mitarbeiter geschickt, die sich technisch sehr gut auskannten. Dieses Joint Venture hatte die Aufgabe, Softwareentwicklung und Software-Tests durchzuführen für die Software AG. Insofern war die Software AG im Grunde genommen auch gleich der Auftraggeber, der dem Joint Venture die Aufträge gegeben hat. Und dieser Mitarbeiter, der sich technisch sehr gut auskannte, der hatte halt dann die Aufgabe in Indien, den neu eingestellten indischen Kollegen zu erklären, wie sie eigentlich die ganzen Prozesse durchführen sollen, wie die internen Abläufe bei der Software AG sind, so dass dort eben durch diese Zusammenarbeit möglichst schnell dann ein funktionsfähiges Unternehmen aufgebaut werden konnte. Eine leichte Abwandlung des Joint Ventures ist das sogenannte Build-Operate-Transfer-Modell. Dabei geht man häufig schon zu Beginn der Gründung des Joint Ventures davon aus, dass das gegründete Joint Venture mit zum Beispiel einer Verteilung der Anteile, wie das eben in dem Beispiel war, mit 51-49%, dass das eben nur auf Zeit so ist. Denn diese Nachteile, die man ja versucht zu vermeiden mit einem Joint Venture, sprich das fehlende Know-how zum Aufbau des Unternehmens und die mangelnde Marktkenntnis am Anfang, die hat man ja dann quasi beseitigt, wenn man erstmal das Joint Venture hat. Und so ist dann halt angedacht, dass man nach einiger Zeit, wenn das Ganze in Betrieb genommen wurde und angelaufen ist und gut läuft und man die Mitarbeiter hat und das Know-how aufgebaut hat, dass man dann eben, wie jetzt in dem Beispiel zum Beispiel, die restlichen 49% aufkauft. Dann hätte man nämlich den Vorteil, dass man relativ schnell ein Tochterunternehmen aufgebaut hat, das zwar anfangs ein Joint Venture ist, aber dass man dann nach vielleicht 3 Jahren dann komplett übernimmt und insofern die Nachteile, die man vielleicht noch bei einem Joint Venture hat, eben dann nicht mehr hat. Was können Sie sich denn vorstellen, was das für Nachteile sein könnte, die man in einem Joint Venture hat? Ja? Weniger Mitspracherecht, auf jeden Fall. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben im Grunde genommen auch schon mal im kleinen Rahmen ein Joint Venture gemacht, wenn Sie im Grunde zum Beispiel eine Seminararbeit mit einem Partner zusammen geschrieben haben. Insofern sind Ihnen dann vielleicht noch weitere Punkte bekannt, die sich dabei schwierig herausstellen können. Ja? Langsamere Entscheidungsprozesse, genau, die Entscheidungen müssen abgestimmt werden. Gerade wenn zum Beispiel die Anteile 50-50 verteilt sind, dann kann man Entscheidungen ja im Grunde genommen nur im Konsens treffen, ja? Zielkonflikte. Zielkonflikte können auftreten. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, das andere Unternehmen hat jetzt vielleicht andere Ziele als das Unternehmen, was jetzt dann vor Ort geht, was günstig produzieren möchte.
Hm. Also das kann natürlich unterschiedlich sein, was die Unternehmen an Zielen haben. Wenn das eine ein deutsches Unternehmen ist, das vielleicht Software entwickelt, das andere ist ein Unternehmen, dessen Kernkompetenz vielleicht sogar noch in einem anderen Bereich liegt und dessen Ursprung in Indien ist. Die können durchaus sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen auch haben. Ja?
Dass das noch auch gestohlen wird.
Genau, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Man muss ja im Grunde genommen sein Know-how teilen. Das gilt jetzt nicht nur aus der Sicht des, in dem Beispiel zum Beispiel des indischen Unternehmens, das jetzt mit dem deutschen Unternehmen sein Know-how teilt, um möglichst schnell ein funktionsfähiges neues Unternehmen aufzubauen, sondern natürlich dann auch für das deutsche Unternehmen, das den indischen Kollegen dann eben erklärt, wie es funktioniert, wie es so effizient funktioniert, und insofern gibt man da natürlich auch ein gewisses Maß an Know-how ab. Das ist also ein Nachteil, den Sie bei einem Joint Venture immer noch haben. Dann quasi als den dritten Bereich, Offshoring mit einem Fremdunternehmen, wo die Bindungsintensität sehr niedrig ist, ist noch zu sagen, dass die Kontrolle über die Prozesse, über das Know-how zum größten Teil beim Offshore-Anbieter liegt. Sie werden in der Regel mit dem Offshore-Anbieter sogenannte Service-Level-Agreements schließen. Sie werden sehr ausführliche Verträge zum Teil schließen, wo ganz detailliert drin steht, welche Leistung erwarte ich, was muss geliefert werden zum Beispiel, wie ist die Bereitschaft des Helpdesks etc., in welchem Zeitraum, in welcher Frist werden auftretende Fehler bereinigt und so weiter und so fort. Das haben Sie so vertraglich geregelt, aber Sie haben halt nicht direkt Zugriff auf die Mitarbeiter, um jetzt dann vielleicht nochmal umzuschichten oder zu sagen, nee, das gestalten wir jetzt besser so und damit das schneller geht etc. Der Vorteil des Offshorings mit einem Fremdunternehmen ist natürlich, dass Sie relativ geringe operative Risiken haben. Das klingt jetzt vielleicht noch sehr abstrakt, aber vielleicht fallen Ihnen ein, zwei Beispiele ein, was jetzt diese geringeren operativen Risiken sind, wenn ein Fremdunternehmen das macht. Okay. Operative Risiken sind Risiken, die sich aus dem Betrieb eines Unternehmens ergeben. Die können jeglicher Art sein in Indien. Ja gut, wenn wir jetzt zum Beispiel mal von Pakistan reden würden, dann wäre es ein relativ hohes operatives Risiko, wenn da mal plötzlich der Ausnahmezustand ausgerufen wird und die Leute vielleicht nicht mehr zur Arbeit kommen können. Dann haben Sie da als Unternehmen natürlich ein Problem, wenn Ihre Arbeitskräfte auf einmal nicht mehr eingesetzt werden können und Sie aufgrund dieser politischen Einflüsse nicht die Leistung erbringen können, die Sie gerade vertraglich auch erbringen sollen, ja?
Der Punkt wäre jetzt nicht über ein Fremdunternehmen zutreffend. Das wäre auch bei einem Joint Venture oder bei einem
Das kann natürlich bei allen Unternehmen entsprechend passieren, die dort in dem Land sind. Worauf ich hier hinaus will, ist, dass diese operativen Risiken, wenn man sie für den Nehmer dieser Outsourcing-Leistungen eben sehr gering sind, wenn er damit ein Fremdunternehmen beauftragt, weil dann ist es halt Aufgabe des Fremdunternehmens, dieses Problem zu lösen. Und im Zweifel muss das Fremdunternehmen dann halt die Aufgaben an einen anderen Standort umschichten, der gerade nicht betroffen ist, und dafür sorgen, denn dazu ist es ja vertraglich verpflichtet, die Leistung eben vertragsgerecht zu erbringen. Ein weiterer Vorteil des Offshorings mit Fremdunternehmen ist, dass diese Umsetzung sehr schnell möglich ist. Denn wenn Sie sich zum Beispiel Accenture anschauen, die haben ja bereits ein weltweites Netzwerk von Entwicklungszentren. Die haben bereits ein ausgereiftes Produktportfolio an Dienstleistungen, sodass die im Grunde genommen schon viele Prozesse sehr genau kennen. Und wenn Sie zu denen hingehen und sagen, ich würde gerne meine Desktops outsourcen oder ich möchte den Betrieb meines Rechenzentrums outsourcen oder ich habe hier eine Software, die entwickelt werden soll, dann weiß Accenture da schon relativ genau, was damit gemeint ist und weil es sich eben auf diese Art von Aufgaben spezialisiert hat. Und es hat auch schon die Infrastruktur bereit und kann insofern sehr schnell anfangen, diesen Auftrag auch zu bedienen. Dann noch als Vorteil genannt von Offshoring mit Fremdunternehmen hier, das sind die niedrigen Fixkosten. Klar, wenn Sie keine Infrastruktur aufbauen, sondern nur auf vertraglicher Basis Leistungen in Anspruch nehmen, dann bezahlen Sie nur das, was Sie bekommen, sodass die Kosten fast hundertprozentig variabel sind. Natürlich gibt es noch einmalig anfallende Fixkosten, zum Beispiel für die Vertragsaushandlung. Je nachdem, wie der Vertrag gestaltet ist, ob er sehr langfristig ist oder kurzfristig ist, haben die Kosten eher auch nochmal die Eigenschaften von Fixkosten. Es war gerade noch so vielleicht vor 5 und mehr Jahren war es sehr typisch, dass viele Outsourcing-Verträge über einen sehr großen Zeitraum geschlossen wurden. Da wurden dann Verträge geschlossen, die das IT-Outsourcing über die nächsten 10 Jahre betroffen haben, was gerade im Bereich der Informationstechnologie ein sehr langer Zeitraum ist. Und mittlerweile gehen die Unternehmen eben dazu über, deutlich kürzere Zeiträume dafür vertraglich festzulegen, sodass man dann sich vielleicht auf 3 oder maximal 5 Jahre vertraglich festlegt. Und dann ein weiterer Vorteil mit einem Fremdunternehmen ist natürlich der Know-how-Zukauf. Wenn Sie sich an ein Unternehmen wenden, das eben diese Dienstleistung, die Sie haben möchten, schon sehr oft und auch für andere Kunden erbracht hat, vielleicht auch schon an Kunden aus der gleichen Branche, dann hoffen Sie natürlich, dass der Offshoring-Anbieter so viel Erfahrung damit hat, dass er Ihre Aufgabe sehr schnell und sehr gut erledigen kann. Der Nachteil ist natürlich, ich habe so ein bisschen angedeutet, Sie hoffen, dass er es machen kann. Sie sind sich nicht ganz so sicher, was die Leistungsfähigkeit des Partners dann angeht. Sie können natürlich schauen, wie ist der Ruf des jeweiligen Unternehmens, was für einen Eindruck macht das auf Sie. Sie werden sich am Anfang auch sicherlich mehrere Angebote von verschiedenen Unternehmen holen. Zum Beispiel wird es dann typischerweise so gemacht, je nachdem wie groß das Projekt ist, dass man zuvor ein paar kleinere Projekte an mehrere Unternehmen vergibt und dann mal schaut, wie sind eigentlich die Ergebnisse von denen und das dann vergleicht. Und aufgrund dieser Erfahrung, die man dann gemacht hat, sagt, okay, und jetzt, was weiß ich, NIIT gefällt uns besonders gut, die haben das besonders gut gemacht, mit denen möchten wir auch das große Projekt machen. Dann stellt sich natürlich die Frage, welche Prozesse sind überhaupt für das Outsourcing geeignet? Sie haben letzte Woche in der Vorlesung eine ganze Reihe von Prozessen kennengelernt, die im Informationsmanagement oder in der IT-Abteilung eines Unternehmens anfallen. Im Grunde genommen geht es dabei um eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Mache ich selber oder kaufe ich es ein? Und ein theoretischer Ansatz, der aus der Institutionenökonomik kommt, ist die Transaktionskostentheorie, die sich eben genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Wie hoch sind eigentlich die Kosten dafür, dass ich eine Leistung über einen Vertrag quasi mir hole? Die Kosten, die für diese Transaktion dann anfallen, sind zum Beispiel Kosten für die Informationsbeschaffung. Welche Anbieter gibt es überhaupt? Kosten für die Vertragsaushandlung, man braucht Rechtsanwälte etc., man braucht Know-how, das man sich einkaufen muss und so weiter und so fort. Und diese Transaktionskosten hängen unter anderem von 3 Punkten ab, die jetzt hier mal beispielhaft genannt sind. Zum einen von der Spezifität der zu erbringenden Leistung. Vielleicht kann ja einer von Ihnen mal ein Beispiel dafür geben oder fällt jemandem ein, wieso die Spezifität eine höhere Rolle spielt für die Transaktionskosten? Ja? Also das Beispiel Ihres Kommilitonen war, dass zum Beispiel ein Softwareanbieter wie SAP, wenn er eine Software erstellt, die genau auf die Bedürfnisse eines bestimmten Unternehmens passen soll, eben sehr viel mehr Aufwand hat, die Software entsprechend anzupassen, als wenn man eine Software nimmt, die standardmäßig für viele passt. Ja?
Muss vielleicht ein Unternehmen finden, das die spezifische Leistung
Also hier kam der Vorschlag, es dauert vielleicht länger, ein Unternehmen zu finden, das eine ganz spezielle Leistung anbietet. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Fällt Ihnen noch mehr ein? Wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie eine ganz spezielle Leistung haben, die Sie outsourcen wollen, was bedeutet das denn für Sie? Wie würde das denn dann funktionieren? Welche Schwierigkeiten könnten dabei auftreten? Ja? Genau, das ist eben auch ein sehr wichtiger Punkt. Desto spezieller eine Leistung ist, desto mehr Know-how ist in der Regel damit verbunden, ja? Der Einwand war, desto spezieller die Leistung, desto schwieriger ist es, den Erfolg zu kontrollieren. Können Sie da ein Beispiel für nennen oder das noch erläutern?
Ja, ich habe die Leistung zu einem Grund ausgelagert, weil ich sie selbst nicht so gut kann, sondern nicht so schnell und nicht so günstig. Und wenn ich es aus solchen Gründen ausgelagert habe, dann fällt es mir auch schwer, die Umsetzung nachher zu kontrollieren.
Also das kommt sicherlich auf die Leistung dann drauf an, ob es jetzt möglich ist, von der speziellen Leistung den Erfolg zu kontrollieren. Aber es kann unter Umständen deutlich komplexer sein, den Erfolg entsprechend zu beurteilen. Gibt es sonst noch Vorschläge dazu? Gut, ich denke, die wichtigsten Dinge wurden auch gesagt. Ein sehr wichtiger Punkt ist eben das Know-how. Wenn Sie ein ganz spezielles Produkt haben, dann kann es sein, dass Sie sehr viel kommunizieren müssen, sehr viel Dokumentation austauschen müssen und vielleicht im Nachhinein noch verbessern müssen, bis das Produkt, das Ihnen geliefert wird oder die Serviceleistung genau dem entspricht, was Sie eigentlich haben wollen. Dann wird hier genannt die Unsicherheit hinsichtlich der Aufgabendurchführung. Was könnte damit gemeint sein? Ja?
Die Transaktionskosten sind sehr hoch, wenn ich mir nicht sicher bin, ob dieses Projekt von Erfolg überhaupt gegründet ist. Es kann sein, dass ich vielleicht eine Software entwickeln lasse von einem Fremdunternehmer und am Schluss die Software doch gar nicht verwende, weil es unsicher ist.
Also das Beispiel war, wenn ich eine Software entwickeln lasse, aber dann am Ende gar nicht so sicher bin, inwiefern ich das Ergebnis überhaupt brauche oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist dann natürlich nicht besonders gut, wenn Sie das Geld dafür ausgegeben haben und dann das Ergebnis nicht brauchen. Wo kann sich das noch äußern, die Unsicherheit hinsichtlich der Aufgabendurchführung? Nun, Sie können sich vorstellen, dass in Unternehmen vieles nicht so ideal abläuft oder ist, wie man das von der Universität her vielleicht kennt oder aus den BWL-Vorlesungen, wo alles in irgendwelche Modelle reinpasst und alles strukturiert ist. Sondern es gibt sicherlich auch viele Abteilungen oder Prozesse, die in Unternehmen stattfinden, die einfach historisch gewachsen sind mit Argumenten wie, das haben wir schon immer so gemacht und wo auch viel Know-how in den Köpfen der Mitarbeiter steckt. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn Sie eine Aufgabe extern durchführen lassen wollen, aber gar nicht genau beschreiben können, wie funktioniert die Aufgabe überhaupt oder was gehört denn alles genau zu der Aufgabe dazu. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Ihre Benutzerbetreuung, Ihre IT-Benutzerbetreuung outsourcen wollten, dann müssten Sie ja erstmal sehr genau wissen, welche Aufgaben sind das eigentlich, die meine Benutzerbetreuung alle durchführt. Ist das zum Beispiel die Aktualisierung oder Installation von Updates auf den PCs der Anwender? In welchem Zeitraum ist die überhaupt verfügbar? Ist die auch am Wochenende verfügbar oder bis wann ist die abends überhaupt verfügbar? Und da gibt es sehr viele Bereiche, die entsprechend dann eben dokumentiert sein müssen, damit Sie wissen, was genau Sie dann einkaufen wollen. Und dann ist auch noch ein Punkt die Häufigkeit der Transaktion. Sprich, desto häufiger Sie eine Transaktion durchführen, also ein Outsourcing, desto häufiger fallen dann natürlich auch die Transaktionskosten an. Hier sind nochmal genannt jetzt die Punkte, wenn Outsourcing besonders interessant ist für Sie. Das wären dann quasi die Ausführung zu den obigen allgemeinen Kriterien. Sprich, die Dienstleistung sollte hochgradig standardisiert sein. Das ist genau dann das Gegenteil von einer sehr spezifischen Leistung. Das Gegenteil von einer Leistung, die eine hohe Spezifität aufweist. Und dann sollte die Dienstleistung aber auch exakt spezifizierbar sein. Sprich, dass Sie genau sagen können, das und das und das soll diese Dienstleistung enthalten. Das wiederum hat für Sie den Vorteil, dass der Anbieter austauschbar wird. Denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie einen Offshore-Anbieter hat, der Ihnen eine Leistung erbringt, aber Sie wissen eigentlich gar nicht, wie genau er das macht, dann fällt es Ihnen relativ schwer, einen anderen Anbieter auszuwählen, der dann vielleicht Sie fragt, ja, und wie soll ich die Aufgabe machen? Und dann sagen Sie nur, ja, weiß ich nicht. Und dann haben Sie natürlich ein Problem. Dann bietet sich Outsourcing dann an, wenn der Anbieter entsprechend niedrige Lohnkosten hat. Es soll sich ja auch irgendwie lohnen. Das ist eine der Hauptmotive für das Outsourcing. Und ein weiterer Punkt sind die Skaleneffekte. Economies of Scale ist auch hier das entsprechende englische Stichwort dazu. Sprich, dass Sie vielleicht wenn Sie ein relativ kleines Unternehmen sind, dann könnte es vielleicht sein, dass Sie eine Benutzerbetreuung haben, die aber nur sehr gering ausgelastet ist oder die dann halt, weil so wenig Anfragen kommen oder sonst was, da lohnt sich's halt nicht, eine ganze Stelle für zu nehmen, aber eine halbe auch nicht, wie auch immer. Und dann hat sie vielleicht auch nicht so viel Erfahrung mit den vielen verschiedenen Problemen, weil das eben so ein weiter Bereich ist, der abgedeckt werden muss. Und dann könnte es sich vielleicht lohnen, das an einen externen Anbieter zu geben, der eben sehr viele Kunden hat, wo er diese Aufgaben durchführt und deswegen die Aufgaben sehr günstig durchführen kann, eben weil er zum Beispiel eine höhere Auslastung hat und weil seine Leute die Probleme schon viel besser kennen, weil die da häufiger kommen, vorkommen und entsprechend gruppiert werden können. So, anhand dieser Folie würde ich gern mal mit Ihnen diskutieren, inwiefern denn die Unternehmensspezifität und die strategische Bedeutung eine Rolle spielen für das Outsourcing. Zum Beispiel, wie sieht es denn aus, wenn Sie eine Aufgabe in einem Unternehmen haben, die eine sehr geringe Spezifität aufweist und gleichzeitig auch eine sehr geringe strategische Bedeutung hat? Können Sie mir da ein Beispiel für nennen? Das wäre dann im Grunde genommen eine Funktion in einem Unternehmen, die hier bei dieser Strategie 1 dazu zählen würde. Ich bin sicher, dass da jeder von Ihnen irgendetwas kennt in einem Unternehmen, was eine sehr geringe Spezifität hat und auch eine geringe strategische Bedeutung. Da können Sie gerne auch ein spezielles Beispiel nennen. Ja? Kantine, gern genanntes Beispiel in dem Zusammenhang, richtig? Können Sie es noch erläutern?
Naja, es ist unternehmensspezifisches Essen alles gleich, ob jetzt, keine Ahnung, bei Bosch oder Sysico.
Genau.
Es ist nicht so relativ wichtig fürs Unternehmen. Also ist die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen unzufrieden, wenn das Essen scheiße ist.
Ja. Okay, Sie sagten jetzt, dass es eine relativ niedrige strategische Bedeutung für ein Unternehmen hat. Ja?
Wenn Sie jetzt bei einem Konsumgüterhersteller arbeiten, dann ist es für den vielleicht besonders wichtig, weil er auch irgendein Nahrungsmittel hat, das die Kantine besonders gut ist.
Ja, also das Gegenargument ist ja, es kann auch Unternehmen geben, für die das entsprechend wichtiger ist, eine gute Kantine zu haben. Wie zum Beispiel vielleicht ein Konsumgüterhersteller, ist natürlich die Frage. Vielleicht zählt es bei denen zu einem besonderen Element der Mitarbeitermotivation, dass man eine ganz besondere Kantine vorhält oder sowas. Dann hätte die schon eine etwas höhere strategische Bedeutung, hätte vielleicht auch spezifischere Anforderungen. Fällt Ihnen noch ein Beispiel ein? Ja? Standardisierte Logistikdienstleistungen, Reinigungsservice wird genannt. Ich denke, es ist wichtig dabei, dass Sie das halt dann jeweils auch in dem Kontext des entsprechenden Unternehmens sehen. Also wenn Sie sich jetzt zum Beispiel die Post anschauen, für die dürften die Logistik-Services eine relativ hohe strategische Bedeutung haben. Aber es gibt sicherlich auch Unternehmen, deren Schwerpunkt oder Haupttätigkeitsbereich eben nicht in der Logistik liegt, sondern die auch nur relativ einfache Aufgaben in der Logistik haben. Da, wo das dann eben zutrifft, dass man hier eine relativ niedrige strategische Bedeutung hat und auch die Spezifität sehr niedrig ist. Können Sie sich ein Beispiel vorstellen für eine Funktion in einem Unternehmen, wo die Spezifität sehr hoch ist, aber vielleicht trotzdem die strategische Bedeutung recht niedrig? Ja? Einkauf von speziellen Zukaufteilen. Inwiefern hätte das eine sehr niedrige strategische Bedeutung?
Hm.
Das hängt dann natürlich auch wieder davon ab, was für ein Unternehmen es ist, ob dann jetzt eben das eine hohe strategische Bedeutung für das Unternehmen hat oder nicht. Und wenn die Teile sehr speziell sind, dann brauchen sie unter Umständen durchaus sehr viel Know-how auch, um da die richtigen Teile dann zu kaufen und diesen Prozess zu überwachen. Noch ein Beispiel?
Eine Reinigung in einem medizinischen Betrieb zum Beispiel oder einem Lebensmittelbetrieb, wo die Reinigung eben sehr speziell sein muss.
Sehr gut. Ja, das Beispiel ist, dass die Reinigung zum Beispiel in einem medizinischen Betrieb, in einem Krankenhaus oder auf einer Intensivstation oder auch in sonstigen Bereichen, wo die Hygiene eine besondere Rolle spielt, eben nicht der Standard sein kann, sondern noch eine Nummer wichtiger ist und deswegen, dass es hier dann auch entsprechend anders eingeordnet ist und anders als zum Beispiel der Reinigungsdienst, sagen wir mal, hier in der Universität. Dann wäre die Frage, können Sie sich auch etwas vorstellen, wo sowohl die strategische Bedeutung als auch die Unternehmensspezifität sehr hoch ist? Ja? Forschung und Entwicklung, ja. Wobei, also es ist interessant, es wird auch gerade im Bereich Forschung und Entwicklung wird schon sehr viel ausgelagert, gerade auch nach Indien. Genau, also eine wesentliche Frage ist dabei, ob man entsprechendes Know-how aus der Hand geben will oder nicht. Fällt Ihnen noch eine andere Funktion in einem Unternehmen ein? Ja? Wenn ein Automobilunternehmen seine Motoren zukauft, das würden Sie sagen, hohe Spezifität und auch hohe strategische Bedeutung? Es ist natürlich gerade in der Automobilindustrie so, dass dort ein sehr hoher Anteil outgesourced wird, aber die Motoren spielen sicherlich noch eine zentralere Rolle als, sagen wir jetzt mal, die Reifen oder so. Weitere Beispiele, ja? In welchem Bereich?
Der Marketingbereich.
Das kommt sicherlich dann auch auf das Unternehmen drauf an. Vielleicht spielt das Marketing bei Coca-Cola eine größere Rolle als bei Unternehmen, wo es weniger um Marken und Image geht. Ja?
Die Kundenbetreuung, wenn es vor allem Groß- und Einzelkunden sind.
Die Kundenbetreuung von Groß- und Einzelkunden, ja.
Ja, ich wollte auch Callcenter sagen.
Wobei Callcenter ja gerade auch eine Geschichte ist, die sehr stark ausgelagert wird. Insofern müssen Sie dann jeweils auch betrachten, ist die Aufgabe, die dort jetzt erledigt wird, wirklich so speziell und hat es wirklich so eine hohe strategische Bedeutung für das Unternehmen? Das kommt halt jeweils dann auf den Kontext drauf an. Ja? Die Produktion von sicherheitsrelevanten Teilen in was für einem Unternehmen zum Beispiel?
Flugzeugbau,
ja. Also das ist dann genau dieser Aspekt, dass man die hohe Kontrolle über den Prozess und das Know-how behalten möchte bei einer Aufgabe, die eben eine hohe strategische Bedeutung hat und eine hohe Spezifität, wie zum Beispiel bestimmte spezialisierte Sicherheitsbauteile bei einem Flugzeug. Ja? Die Rekrutierung von Führungskräften. Können Sie das noch näher ausführen?
Wenn ich beispielsweise einen Monopolisten habe in einem bestimmten Marktsegment, der sich genau auf bestimmtes Gebiet eben spezialisiert hat, dann brauche ich auch Führungskräfte, die entsprechendes Know-how für genau dieses Gebiet mitbringen. Nicht ein sehr allgemeines, breites.
Das kann sein, also wenn Ihr Unternehmen sehr speziell ausgerichtet ist, dann brauchen Sie vielleicht eine Führungskraft, die auch sehr spezielle Erfahrungen bereits vorweisen kann. Insofern wäre dann das Gewinnen einer solchen Führungskraft vielleicht auch intern durchzuführen. Es gibt natürlich auch viele Personaldienstleister und Recruiting-Agenturen, die diese Aufgabe für Unternehmen auch übernehmen oder zumindest Vorauswahl oder sowas dann übernehmen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Gut, dann machen wir an dieser Stelle weiter. Kurz noch anzumerken ist, dass neben den bereits genannten Kriterien die Unsicherheit und die Häufigkeit der auszulagernden Dienstleistungen auch noch eine Rolle spielt. Und jetzt wollen wir dazu kommen, wie eigentlich der Markt für das Outsourcing und das Offshoring aussieht. Das ist natürlich sehr schwer zu bestimmen, können Sie sich vorstellen, was allein schon da anfängt, wenn man sich fragt, okay, was gehört eigentlich alles zum Outsourcing? Gehört zum Outsourcing auch, relativ klar ist vielleicht zum Outsourcing gehört, wenn ich eine Aufgabe an ein externes Unternehmen vergebe, gehört aber auch noch zum Outsourcing, wenn ich das Ganze an eine Tochtergesellschaft vergebe? Oder wie sieht es bei einem Joint Venture aus? Oder wie sieht es bei einem Joint Venture aus, wo mir nur 20% gehören oder wo mir 80% gehören? Und auch inhaltlich kann man sich fragen, was gehört alles zum Outsourcing, insbesondere wenn man jetzt hier vom IT-Outsourcing spricht. Und insofern ist es relativ schwer dafür, jetzt feste Zahlen zu sagen. Das ist also alles mit Vorsicht zu genießen. Dennoch lassen sich Unternehmen wie zum Beispiel die Gartner Group nicht davon abbringen, entsprechende Zahlen zu nennen. Und was die Gartner Group ermittelt hat, das ist jetzt für 2006 für Deutschland, dass es da ein Marktvolumen von 12 Milliarden Euro fürs Outsourcing gibt. Und man davon ausgeht, dass das in den 4 Folgejahren bis 2010 auf 18 Milliarden ansteigt. Was daraus zu erkennen ist, ist, dass es ein relativ stark wachsender Bereich ist. Und Offshoring wird häufig in Ländern durchgeführt, die eben sehr hohe Lohnkosten aufweisen. Sprich USA, Westeuropa, aber auch Australien und Japan. Und hier ist mal aufgezeigt, welcher Anteil der Unternehmen eines Landes überhaupt Offshoring nutzen. Sprich Outsourcing in fremde Länder. Und da kam man in den USA auf einen Anteil von 20% der Unternehmen, für Deutschland einen Anteil von 15% und für Gesamteuropa dann einen Anteil von 5%. Was Sie daran sehen können, ist, dass auf jeden Fall auch die Sprache eine Rolle zu spielen scheint. Gerade im angloamerikanischen Raum, vielleicht ist es in Großbritannien ähnlich wie in den USA, spielt das Outsourcing noch eine größere Rolle. Ich denke mal, dass die 15% hier in Deutschland schon relativ hoch gegriffen sind, zumindest wenn man die Menge aller Unternehmen betrachtet, wo dann gerade in Deutschland auch sehr viel mittelständische Unternehmen eine Rolle spielen, bei denen Outsourcing noch nicht so stark genutzt wird. Und bei Gesamteuropa ist dann natürlich auch die Frage, wie definiert man jetzt Europa? Ist das jetzt nur die EU oder ist es alles, was irgendwie auf dem Kontinent dazugehört und so weiter und so fort? Nochmal angemerkt ist hier, dass insbesondere größere Unternehmen bislang Erfahrungen im Offshoring gesammelt haben und mittelständische Unternehmen da eher noch zurückhaltend sind. Was können Sie sich denn vorstellen, was die Gründe dafür sein könnten? Ja?
Unternehmen setzen häufig hochspezialisierte Nischen und haben dann eventuell auch gegründet, größere Angst um ihr Know-how.
Also das ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt. Es wurde gesagt, dass mittelständische Unternehmen häufig in ganz speziellen Nischen sitzen und dort auch sehr viel spezielles Know-how hat, das für sie eben einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellt und dass sie deswegen größere Ängste haben, ihr Know-how preiszugeben und damit ihre Geschäftsgrundlage zu verlieren. Ja? Genau, es kann also für ein mittelständisches Unternehmen schwerer sein, das finanzielle Risiko zu tragen, wenn eben das Outsourcing schief geht, wenn zum Beispiel die zu erbringende Leistung nicht stimmt, wenn die bestellte Software nicht funktioniert oder etc. Ja? Das kann durchaus auch sein, dass mittelständische Unternehmen weniger zu einer sogenannten Hire-and-Fire-Mentalität neigen und vielleicht noch eher versuchen, niemals Mitarbeiter entlassen zu müssen und größere Unternehmen da vielleicht weniger Probleme mit haben. Gibt es sonst noch Anmerkungen dazu? Ja?
Vielleicht die Logistikkosten für ein kleines Unternehmen verhältnismäßig höher sind als für ein großes Unternehmen.
Dass die Logistikkosten für ein kleines Unternehmen verhältnismäßig höher sind? Und das würde jetzt dazu führen, dass Sie weniger Outsourcing machen?
Zum Beispiel, ja, wenn man zum Beispiel die bei allem Ausland produziert und in der Welt eine Menge, dann sind die Logistikkosten ja in die verschiedenen Märkte verhältnismäßig höher als ein großes Unternehmen, dann dafür ist ein Stück Zeit produziert.
Okay, wenn die Das kann natürlich sein, wenn ein kleines Unternehmen auslagert, aber nur relativ geringe Stückzahlen hat, aber dann die paar Produkte, die es herstellen lässt, aus China nach Deutschland immer bringen muss, dann kann das deutlich teurer sein in der gesamten Kalkulation, als wenn ein großes Unternehmen da ganze Schiffsladungen vollständig rüberkarren kann. Dann möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick dazu geben, was gibt es überhaupt für Outsourcing-Anbieter. Hier ist jetzt mal aufgelistet in dieser Tabelle die Outsourcing-Anbieter in Deutschland, nach ihrem Marktanteil in Deutschland. Sie sehen darunter viele Unternehmen, die im Grunde genommen aus Industrieunternehmen ursprünglich mal ausgegründet wurden, wie zum Beispiel hier bei der Telekom, die T-Systems als größter Outsourcing-Anbieter in Deutschland, aber auch die Siemens Business Services. Und im Grunde genommen haben alle viele weiteren der großen Industrieunternehmen, wie zum Beispiel Lufthansa oder BASF, ihre IT-Tochter gegründet, die für sie die IT-Dienstleistungen wahrnimmt und aber auch an dritte Unternehmen ihre IT-Dienstleistungen verkauft. Sie sollten einfach nur mal einen Eindruck haben, beziehungsweise ein paar Namen vielleicht in Erinnerung behalten. IBM wird dann häufig auch noch genannt, EDS, Accenture und ja. Es kann durchaus mal vorkommen, dass in der Prüfung gefragt wird, ja, nennen Sie doch mal einen Outsourcing-Anbieter und dann ist das ganz gut, wenn Sie da den einen oder anderen im Kopf haben. Bevor ich zur nächsten Folie gehe, möchte ich gerne mal fragen, wenn Sie jetzt nicht vor sich vielleicht in die ausgedruckten Folien schauen, was glauben Sie eigentlich, welches die Länder jetzt weltweit gesehen sind, die am meisten Exportvolumen haben, was IT-Dienstleistungen angeht? Ja, Indien, richtig. Und ja, was würden Sie da sonst noch so dazu zählen, nach Indien vielleicht? Ja, Irland, sicherlich auch richtig. Vielleicht für einige auch überraschend, dass da Deutschland noch eine entsprechende Rolle spielt. Ich sehe gerade noch, wir haben noch die Folie der Anbieter nach Herkunft. Dann mache ich die gerade noch vorher. Wichtig ist auch zu sehen, dass es nicht nur so globale Anbieter gibt, wie jetzt zum Beispiel die IBM oder Accenture, die im Grunde genommen weltweit Entwicklungszentren haben, sondern auch klassische Offshoring-Anbieter, die jetzt ihren Sitz hauptsächlich in Indien haben oder wo auch immer sie herstammen und dann von dort aus ihre Kunden bedienen. Das sind dann Namen, die, denke ich mal, Ihnen bislang deutlich unbekannter sind als T-Systems beispielsweise, wie zum Beispiel die Tata Consultancy Services oder Infosys oder Wipro oder Cognizant. Cognizant hat zwar seine Geschäftsführung in den USA sitzen, aber die Infrastruktur mit den Entwicklungszentren sind in Indien. Nearshore-Anbieter, da wäre zum Beispiel als größter russischer Nearshore-Anbieter Luxoft zu nennen. Es gibt aber auch weitere wie EPAM in Ungarn, SAM Solutions in Weißrussland, die alle dann halt aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht Nearshore-Anbieter sind. Man sollte dabei, denke ich, sich auch klar machen, dass diese klassischen Offshoring-Anbieter aus Indien in einer ganz anderen Dimension tätig sind als die Nearshore-Anbieter aus Russland, Ungarn, Tschechien, Polen. Denn wenn man sich jetzt mal Russland quasi als größtes dieser Nearshore-Länder anschaut und Luxoft, dann ist das ein Unternehmen, das vielleicht 2.000 oder 4.000 Mitarbeiter hat. Und wenn Sie zu diesen großen indischen Anbietern gehen, wie zum Beispiel Tata, Infosys, Wipro, dann sind das Unternehmen, die haben ungefähr den Faktor 10 Mitarbeiter, sprich die haben vielleicht 40.000, 70.000, 80.000 Mitarbeiter und dementsprechend ist das auch eine ganz andere Skalierbarkeit, die da möglich ist, dass man entsprechend große Projekte auch durchführen kann. Dann ein Trend, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist dabei, dass viele der großen indischen Offshore-Anbieter mittlerweile dazu übergehen, auch Standorte weltweit zu gründen, zum Beispiel, dass sie auch nach Vietnam gehen, nach Brasilien gehen, aber auch an Nearshore-Standorten Entwicklungszentren errichten. So, und jetzt kommen wir dann zu der Grafik mit den Herkunftsländern des Offshorings, sprich, welchen Anteil haben sie am Export? Genannt wurden da vorhin ja schon Indien und Irland. Was in der Debatte manchmal nicht so berücksichtigt wird, ist, dass Deutschland dort auch eine sehr große Rolle spielt beim Export von IT-Dienstleistungen. Können Sie sich da ein Beispiel für vorstellen? Warum ist da Deutschland so weit vorne? Ja? Also eine wichtige Rolle spielt sicherlich SAP als weltweit größter Anbieter von Unternehmenssoftware. Gibt es sonst noch Meinungen dazu? Also es gibt natürlich dann auch die globalen Anbieter, die jetzt in Deutschland entsprechend sitzen oder IT-Dienstleister aus dem Umfeld von SAP, die Beratungsdienstleistungen zur SAP-Implementierung anbieten und das vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ja, da war noch eine Meldung.
Vielleicht werden eher die spezifischen Dienste aus Deutschland nachgefragt. Hm.
Das kann natürlich sein, dass es dass gerade auch Leistungen, die ein besonderes Know-how erfordern, vielleicht weniger von Indien aus erbracht würden, sondern dass sich da vielleicht auch ein Unternehmen in einem Hochlohnland entsprechendes Know-how angeworben hat und das auch ins Ausland verkaufen kann. Beispiel ist dann hier zum Beispiel auch Israel hier auf Rang 6 genannt, was gerade im Bereich von Sicherheitssoftware führend ist. Und was diese Grafik auch noch zeigt, das sind diese kleineren Standorte, Nearshore-Standorte, die zwar häufiger diskutiert werden, aber die, wie man hier sieht, von den blauen Balken her eine sehr geringe Rolle nur spielen, im Grunde genommen vernachlässigbar. Aber eben im Unterschied zu den großen Offshore- oder Outsourcing-Anbietern eben sehr hohe Wachstumsraten aufweisen. Also zum Beispiel bei Rumänien knapp 80%. Und so dass man durchaus davon ausgehen kann, dass dieser Markt stark in Bewegung ist und dass da noch einiges passiert. Ich möchte im Folgenden auf ein paar Offshoring-Standorte und ihre Eigenschaften eingehen. Indien als größter Exporteur von IT-Dienstleistungen hat sicherlich eine gewisse Vorreiterrolle im Outsourcing, hat auch früher angefangen als zum Beispiel Osteuropa und Russland solche Dienstleistungen zu exportieren, was einfach mit der Marktöffnung zusammenhängt. Es hängt aber auch damit zusammen, dass in Indien ein relativ hoher Bildungsgrad vorhanden ist und eine hohe Arbeitsqualität. Sie können sich vorstellen, dass wie zum Beispiel in Deutschland, wenn die Eltern wollen, dass ihr Kind was werden oder so, oder vielleicht früher noch so, dann haben sie denen halt geraten, studier Jurist oder auch nicht, ich weiß es nicht, oder ein deutscher Ingenieur, das ist was Anständiges. Und in Indien genießt eben die Informatik einen entsprechend hohen Stellenwert, wo man dann sagt, also wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du Informatik studieren und in die Softwarebranche gehen. Und dementsprechend hat die Informatik dort sehr viele Studierende, auch sehr viele Absolventen und auch sehr viele hochmotivierte Arbeitskräfte. Dann ist auf jeden Fall bei Indien wichtig zu beachten, dass durch die Kolonialvergangenheit Englisch als Sprache sehr weit verbreitet ist und eben, dass es auch noch ein relativ niedriges Lohnniveau gibt. Das ist in den letzten Jahren immer wieder diskutiert worden. Ein Punkt ist der, dass es zumindest aus deutscher Sicht relativ hohe Lohnsteigerungen dort gab für Leute, die in der IT-Industrie tätig sind. Lohnsteigerungen von über mehrere Jahre hinweg immer wieder um die 15% können natürlich schon nach 5 Jahren sich zu einigem aufsummieren. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, warum die Kosten derzeit oder sagen wir mal innerhalb der letzten 3 Jahre, insbesondere wenn es darum geht, die Leistungen in den USA anzubieten, deutlich gestiegen sind. Können Sie sich vorstellen, warum? Das Ganze hängt damit zusammen, dass die Leistungen, wenn sie quasi in den USA verkauft werden, dass das Unternehmen dann dafür Dollar bekommt, aber dass eben die Kosten, die in dem Offshore-Unternehmen anfallen, sprich die Bezahlung der Löhne, die Unterhaltung der Infrastruktur, dann in dem Beispiel jetzt mit indischen Rupien zu bezahlen ist. Und die indische Rupie hat in den letzten Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren, vor allem im Vergleich zum Dollar, der ja derzeit überhaupt generell sehr schwach ist, aber auch im Vergleich zum Euro halt deutlich abgeschwächter schon, aber signifikant, so dass die Leistungen dort entsprechend teurer werden. Und das ist mit einer der Punkte, die derzeit quasi so als leichte Gefahr gesehen werden für rein indische Offshore-Anbieter und sicherlich mit auch eine Motivation für indische Offshore-Anbieter aus Indien heraus auch andere Standorte aufzubauen, in Vietnam zum Beispiel oder in Brasilien. Dann China ist auch ein sehr wichtiger Markt, hat allerdings im Outsourcing mehr im Ingenieurbereich bisher eine Rolle gespielt, sprich Automobilindustrie, vielleicht noch IT-Hardware, Computer, Laptops etc. Und im IT-Outsourcing, also bei IT-Dienstleistungen, hat es bisher noch eine relativ geringe Rolle gespielt. Aufgrund seiner schieren Größe ist dort aber sicherlich sehr viel Potenzial vorhanden. Im Unterschied zu Indien ist der Bildungsgrad dort etwas niedriger. Die Englisch als Sprache ist dort auch weitaus weniger verbreitet. Und insofern sind die Sprach- und die Kulturbarrieren allgemein zu China noch deutlich größer als zu Indien. Dann sind noch vielleicht als beispielhaft für quasi neuere Offshore-Standorte Vietnam oder Südafrika zu nennen, Länder, die dann teilweise noch günstigere Lohnkosten als Indien haben, die aber halt den Nachteil haben, dass sie deutlich kleiner sind und dass das Angebot an Fachkräften dort entsprechend niedriger ist. Als letztes sei hier noch kurz genannt die neuen EU-Beitrittsländer. Die werden natürlich gerade für westeuropäische Auftraggeber zunehmend interessanter, was zum einen damit zusammenhängt, dass die Lohnkosten dort noch deutlich niedriger sind und dass die räumliche und kulturelle Nähe eben relativ groß ist. Die Nähe ist relativ groß. Was können Sie sich denn vorstellen als Beispiel? Wo drückt sich das zum Beispiel aus? Wo ist der Vorteil, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben aus Osteuropa, sagen wir mal aus Polen? Was ist denn da vielleicht einfacher, als wenn Sie mit einem indischen Offshore-Anbieter zusammenarbeiten? Ja? Der Zeitunterschied ist ein sehr wichtiger Punkt, genau. Weitere Ideen? Ja?
Man kann sehr viel schneller aufeinander reagieren, beziehungsweise auch mal kurzfristig eine Lieferung erhalten, falls es dringend sein sollte, aufgrund der geringen räumlichen Distanz.
Also man kann schneller reagieren, vielleicht kurzfristiger eine Lieferung erhalten. Bei Dienstleistungen bzw. Software kann man die ja praktisch weltweit schnell über jederzeit verfügbar haben. Aber Sie haben durchaus recht, wenn es zum Beispiel notwendig ist, schnell ein persönliches Treffen zu machen, dann sind Sie eben deutlich schneller in Riga als in Bombay. Ja? Genau, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Wenn jetzt ein Land auch zur EU gehört, dann haben sie dort eine sehr große Übereinstimmung, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht und insofern auch mehr Rechtssicherheit und im Zweifel weniger Komplikationen. Fällt Ihnen vielleicht noch was ein zum Thema, ja? Die Währung. Genau, Währungsrisiken fallen schon mal weg. Fällt Ihnen vielleicht noch was ein zum Thema, ja? Genau. Genau. Also Ihre Kommilitonin meint, dass die kulturelle Nähe deutlich größer ist, was sich dadurch ausdrückt, dass man zum Beispiel besser zusammenarbeiten kann, dass es in der Kommunikation zu weniger Missverständnissen kommt, einfach dadurch, weil man eine andere Arbeitsmentalität hat, eine andere Art und Weise hat, etwas auszudrücken. Und ja, ansonsten Kultur ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, der jetzt nicht nur die Sprache umfasst, das kann auch gemeinsames Grundverständnis an einem sozialen Umgang etc. umfassen. Dann möchte ich auf die Motive der Kunden für Offshoring näher eingehen. Erstmal im Überblick, die am häufigsten genannten Motive, das sind die Kosteneinsparungen, dann die Flexibilitätserhöhung, die sich der Auftraggeber dadurch erhofft. Dann wird häufig auch als Motiv genannt die Möglichkeit der Konzentration auf Kernkompetenzen, sprich man verliert sich nicht in zu vielen verschiedenen Aufgabenbereichen. Außerdem hat man die Möglichkeit, sich externes Know-how zuzukaufen. Und als letztes noch, man hat die Möglichkeit, das Follow-the-Sun-Prinzip auszunutzen. Was das genau bedeutet, darauf gehe ich gleich noch ein. Fangen wir mal direkt an mit den möglichen Kosteneinsparungen. In dieser Grafik sehen Sie die Lohnkosten eines Programmierers dargestellt im Vergleich jetzt zu Deutschland und verschiedenen Nearshore- und Offshore-Standorten. Wenn jetzt Sie annehmen, dass in Deutschland der Balken quasi 100% ist, dann sehen Sie, dass in den USA die Lohnkosten eines Programmierers noch etwa vergleichbar sind. aber dass sie dann in Ungarn mit 30% schon deutlich niedriger sind, Rumänien nochmal ein Stück niedriger und Indien, da liegen sie dann bei vielleicht 13% oder so des deutschen Lohnniveaus. Das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, legen Sie sich da jetzt nicht genau drauf fest. Ja, in Indien sind die Lohnkosten generell bei 13% vom deutschen Niveau. Das kommt sehr stark drauf an, wie jetzt, was für einen Job Sie jetzt herausnehmen. Ist es ein Projektleiter? Wie viel Arbeitserfahrung hat der und so weiter und so fort? Und auch innerhalb Deutschlands gibt es ja verschiedene Löhne, die gezahlt werden, je nachdem, wo Sie vielleicht leben oder bei was für einem Unternehmen Sie arbeiten. Dann ist hier mal in dieser Grafik das Einsparpotenzial aufgezeigt, das Ihnen auch ungefähr eine Hausnummer nennt, sprich 20-40% geht man davon aus, dass man einsparen kann bei einem Offshore-Projekt. Das hängt natürlich sehr stark von den individuellen Eigenschaften des jeweiligen Projektes ab. Und was wichtig ist, denke ich, in dieser Grafik ist, dass gezeigt wird, dass es zwar eine hohe Einsparung bei den Lohnkosten gibt, aber es gibt eben auch andere Kosten, die zusätzlich anfallen in Offshore-Projekten, die man eben nicht hätte, wenn man jetzt etwas in Deutschland auslagern würde. Zum Beispiel ist hier genannt zusätzliche Informations- und Telekommunikationskosten. Die sind hier genannt, mit, dass die wieder 5-10% draufschlagen würden. Können Sie da ein Beispiel für nennen? Wo fällt das zum Beispiel an? Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Projekt, das Sie gemeinsam mit einem indischen Partner durchführen und nicht mit einem deutschen. Ja? Flugreisen vom Personal, ob das jetzt zur Information und Telekommunikation gehört oder vielleicht auch zu den zusätzlichen Managementkosten, wie auch immer, auf jeden Fall fallen die höher aus als anders, ja? Aufbereitung und Transport der Informationen. Sonst noch was? Ja? Genau, die ständigen Telefonkonferenzen oder auch Videokonferenzen. Gut, heutzutage liegen die Kosten dafür sicherlich auch relativ niedrig, aber vielleicht sind die Kosten schon höher, um erstmal die entsprechende Infrastruktur vor Ort jeweils aufzubauen. Dann sind hier genannt zusätzliche Managementkosten. Die können zum Beispiel entstehen, es wurde vorhin ja gesagt, dass man vielleicht mehr reisen muss. Was können Sie sich noch vorstellen, wodurch zusätzliche Managementkosten, ein höherer Koordinationsaufwand entsteht? Ja?
Man muss ja auch Koordinationsleiter installieren, da in verschiedenen Offshore-Unternehmen.
Genau, man muss entsprechende Führungskräfte dort haben, die die Koordination übernehmen, vielleicht die man sonst vielleicht nicht so stark bräuchte. Vielleicht müssen sie ihren Führungskräften, die sie nach Indien schicken, auch mehr Gehalt zahlen, als wenn die in Deutschland bleiben würden. Fällt Ihnen sonst noch was ein dazu? Ja? Genau, also gerade wenn Sie das Ganze an ein Fremdunternehmen vergeben, dann sollten Sie deutlich stärker das Ergebnis prüfen, als wenn Sie ohnehin schon die ganze Zeit den Prozess der Erstellung überprüft hätten. Wenn Sie das ja selber machen würden, dann wäre das der Fall. Insofern fallen da dann schon mal zusätzliche Kosten an. Und dann ist hier als dritter Punkt noch Anpassungskosten vor Ort genannt, der hier noch ein bisschen größer ausfällt. Was können Sie sich darunter vorstellen? Ja?
Ich denke insbesondere die Technik, die vielleicht in das Land gebracht werden muss, weil der Partner vor Ort eben mit dieser speziellen Technik, die ich besitze, arbeiten muss.
Gut, das. Die spezielle Technik, ist die Frage, ob das jetzt bei einem IT-Dienstleister so viel ist, was dann vielleicht transportiert oder angepasst werden muss. Im Zweifel hat er das schon, aber es kann sicherlich Fälle geben, wo das der Fall ist, ja?
Aber um eben die Gegebenheiten speziell anzupassen, dann muss es eben im Heimatland noch angepasst werden. Also um wirklich auch zum Beispiel mit den Schnittstellen zu vorhandenen Programmen
das dann abzustimmen und sowas.
Also es wird angesprochen, die Anpassung zum Beispiel der Schnittstellen von Software hier dann vor Ort in Deutschland. Fällt Ihnen sonst noch was dazu ein? Anpassungskosten vor Ort? Beispiel jetzt Deutschland-Indien. Nun, Sie können sich vorstellen, dass die Sprache eben auch eine sehr große Rolle spielt und es in vielen deutschen Unternehmen durchaus nicht üblich ist oder gar akzeptiert wird oder als selbstverständlich hingenommen wird, dass man in einem Projekt Englisch als Arbeitssprache verwendet. Englisch als Arbeitssprache würde dann bedeuten, dass Sie sämtliche Projektdokumentationen, die E-Mails, die Kommunikation auf Englisch durchführen. Und so kann es eben sein, dass Sie entsprechend dann auch noch Dolmetscher einstellen müssen, die ständig zum Beispiel die Dokumentationen übersetzen ins Englische, von Deutsch ins Englische und wieder auch zurück. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, den Sie nicht hätten, wenn Sie sowieso die gleiche Sprache sprechen würden. So, dann kommen wir zu dem zweiten Motiv, die erhöhte Flexibilität. Ich denke, das ist relativ kurz abgehandelt. Sie können sich einfach vorstellen, die Alternativen. Alternative A ist, Sie bauen selber eine Abteilung auf, Sie stellen Leute ein, vielleicht bauen Sie ein Gebäude und von wo diese Funktion erbracht wird. Und das andere, die Alternative wäre dann eben, dass Sie die Leistung einfach vertraglich einkaufen. Und dann können Sie halt den Vertrag eben nach 3 oder 5 Jahren auslaufen lassen und das war's. Und wenn Sie da selber erstmal Leute für eingestellt haben und Infrastruktur errichtet haben, dann sind Sie da deutlich weniger flexibel, beziehungsweise sind Ihre Sunk-Costs entsprechend höher. Man spricht dabei auch von der Variabilisierung der Fixkosten. Das ist dann natürlich auch vor dem zeitlichen Hintergrund zu sehen, wie das anfangs bereits angesprochen wurde, dass man, ob man das jetzt sieht, dass es innerhalb von 2 Jahren variabel ist, innerhalb von 10 Jahren etc. Dann ein häufig genanntes Motiv ist auch die Konzentration auf Kernkompetenzen. Eine Strategie, die insbesondere von Strategieberatern oder Professoren wie zum Beispiel Porter empfohlen wird, ist, dass man sich eben als Unternehmen auf seine Kernkompetenz besinnen soll, sich überlegen soll, wo liegt eigentlich mein Wettbewerbsvorteil, was kann ich besonders gut und dass man alles andere, was nicht direkt dazu gehört, eben auslagert, weil andere Unternehmen das Bessere können, weil im Zweifel andere Unternehmen ihre Kernkompetenz in diesem Bereich sehen und das entsprechend besser machen als man selber. Als auslagerndes Unternehmen hat man dann den Vorteil, dass man die frei gewordenen Kapazitäten eben nutzen kann, um sich stärker auf seine Kernkompetenzen noch zu konzentrieren und die dadurch noch weiter zu forcieren. Das würde dann bedeuten, dass man sämtliche Bereiche, die nicht zu den Kompetenzbereichen des Unternehmens gehört, auslagert. Wir haben das ja vorhin diskutiert anhand dieser Matrix mit den Strategien 1 bis 9. Insofern ist Ihnen das, denke ich, schon ganz klar. Annahme dabei ist, dass eben hochspezialisierte Offshore-Anbieter die IT-Dienstleistung im Zweifel effizienter und vielleicht auch qualitativ besser erledigen können, als man das selber kann. Das kann natürlich sein, wenn sich ein Unternehmen darauf spezialisiert hat, sagen wir zum Beispiel Softwareentwicklung besonders gut zu machen und vielleicht hat die Deutsche Bank zwar auch eine IT-Abteilung, die eigene Software entwickelt, aber vielleicht haben die in einem gewissen Bereich weniger Erfahrung und dann kann es sein, dass ein darauf spezialisiertes Unternehmen diese Software im Zweifel qualitativ besser und auch günstiger entwickeln kann. Dann ist allerdings die Frage, was gehört denn überhaupt alles zu den Kernkompetenzen, wenn man diesen Ansatz verfolgt? Denn mittlerweile lagern auch Softwarehäuser ihre Softwareentwicklungsprozesse schon wieder an Dritte aus. Und dann ist die Frage, wenn selbst ein Unternehmen wie eine Bank jetzt zum Beispiel die Prüfung von Kreditanträgen auslagert, ist das nicht ein Kernbereich einer Bank, dass sie sich überlegt, an wen gibt sie ihr Geld und an wen nicht? Insofern ist das nicht so einfach zu bestimmen, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Dann ein weiteres Motiv ist der Know-how-Zukauf. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, das war ja auch gerade angesprochen beim Joint Venture, dass man da eben auf das lokale Know-how des Partners baut, beziehungsweise wenn man einen Fremdanbieter hat, dass der bereits schon sich sehr gut auskennt in den Prozessen, die er erstellt und in einem entsprechend ein gutes Ergebnis liefern kann. Eine weitere Rolle spielt dabei aber auch der Arbeitskräftemarkt, sprich das hohe Angebot motivierter Fachkräfte. Die Absolventenzahlen in Indien oder China liegen natürlich deutlich über dem, was westeuropäische Staaten so zu bieten haben, was auch einfach mit der großen Masse an Bevölkerung zusammenhängt. Aber es ist eben nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Zumindest meint das ein Uni-Ranking der Times Higher Education Supplement, die weltweit Universitäten untersucht hat und versucht hat zu beurteilen, wie gut ist diese Universität. Und dabei finden sich halt so häufig genannte Sachen wie zum Beispiel das MIT in den USA oder die University of California, Berkeley, aber eben auch das Indian Institute of Technology. Und das kann zumindest darauf hindeuten, dass dort die Qualität entsprechend hoch ist. Das ist dann natürlich nur eine Auswahl sehr guter Hochschulen in Indien. Und das ist vielleicht nicht bei allen so, aber es ist zumindest schon mal ein signifikanter Anteil. Man kann dann natürlich darüber streiten, wie aussagekräftig ist sowas, wie war überhaupt deren Methodik, wieso sind da vorne keine deutschen Universitäten zu finden. Gut, das Uni-Ranking wurde quasi von einer Zeitschrift aus dem angloamerikanischen Raum erstellt, deswegen wird denen auch häufiger vorgeworfen, dass sie bei der Beurteilung eben Kriterien zugrunde gelegt haben, bei denen das angloamerikanische Bildungssystem eben besonders gut abschneidet, was in gewissen Dingen ja sich durchaus noch erheblich unterscheidet, zum Beispiel von dem, wie wir es hier haben. Dann als letztes Motiv das vorhin bereits angesprochene Follow-the-Sun-Prinzip. Dabei geht es dann darum, dass sie an zwei verschiedenen Standorten gleichzeitig an einem Projekt arbeiten und dass sie eben zum Beispiel die Softwareentwicklung beschleunigen können, weil an dem Projekt auf dem einen Standort tagsüber gearbeitet wird, die geben dann abends die Aufgaben ab an den nächsten Standort, wo gerade der neue Tag beginnt, sodass die dann arbeiten können, während der andere Teil des Projektteams schläft, das dann quasi am nächsten Morgen wieder die Ergebnisse vorfindet, die das Offshore-Team dann erarbeitet hat. Hier steht schon dabei, das Ganze bringt einen erheblichen Koordinationsaufwand mit sich und bedarf eine entsprechende Unterstützung der Workflow-Systeme. Was können Sie sich denn vorstellen? Wo liegt da genau der Koordinationsaufwand, wenn man so ein Follow-the-Sun-Modell verfolgen würde? Ja? Genau. Es muss bei jedem Wechsel ein Wissensaustausch stattfinden, das heißt zweimal täglich, einmal morgens, einmal abends für jede Schicht. Fällt Ihnen sonst noch was ein? Ja?
Bei den Unternehmen müssen ja quasi die identischen Systeme benutzen.
Mhm. Die Unternehmen müssen die identischen Systeme benutzen. Können Sie da ein Beispiel für nennen?
Es bringt nichts, wenn das eine Unternehmen mit Microsoft Office arbeitet und das andere dann mit OpenOffice. Etwas ganz einfaches Beispiel.
Okay. Es werden aus Kompatibilitätsgründen zum Beispiel Schwierigkeit beim Austausch von Microsoft und OpenOffice-Dokumenten genannt. Weiteres Beispiel?
Wenn der die beiden direkten Kontakt hatten können, ist eben sehr minimiert. Also wirklich nur, wie Sie gesagt hatten, morgens und abends. Und da kann es auch zu Problemen in der Kommunikation kommen, wenn irgendwelche Missverständnisse auftreten.
Genau, das ist ein wesentlicher Aspekt noch dabei, dass eben das Zeitfenster, innerhalb dessen man kommunizieren kann, dass das eben sehr gering ist. Ja? Ja, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man sagt, oh, das kriegen wir nicht so hin, das macht dann besser ihr. Und die sagen, nee, sollen auch die anderen machen, die haben doch das Problem. Das hängt dann natürlich davon ab, wie die Aufgabenverteilung oder die Zuständigkeiten geregelt sind in dem Projekt. War da noch eine Meldung?
Ja, auch die Verantwortung.
Die Verantwortung, Klärung der Verantwortung, ja. Ein weiterer Punkt noch vielleicht. Was schätzen Sie denn, wie hoch ist denn die Zeitdifferenz, die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Indien? Irgendwelche Tipps, ja?
Das sind so 9 Stunden lang, glaube ich. Das heißt, wenn ich morgens zwischen 9 und 12 anrufe, dann muss ich meistens in Kontakt kommen.
9 Stunden war der Tipp?
9 Stunden ist die Zeitverschiebung. Also zwischen 9 und 12 ist, glaube ich, die Zeit am besten, um noch abends wieder zu erreichen, zwischen 15 und 18 Uhr dann in Singapur zu müssen.
Okay, nach Singapur, ja. Das heißt, Sie sind uns zum einen mal voraus, das ist schon mal richtig. Nach Indien sind es dann ein paar weniger Stunden als nach Singapur. Gibt es noch einen Tipp? 5 ist schon deutlich näher dran. Noch ein Tipp? Nee, wieder weiter weg. Also die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Indien, sie schwankt zwischen 3,5 und 4,5 Stunden, je nachdem, ob wir uns gerade in der Winterzeit oder in der Sommerzeit befinden. Und das bedeutet natürlich, dass man jetzt gerade jetzt zwischen Deutschland und Indien dieses Follow-the-Sun-Prinzip nicht so hundertprozentig ausnutzen kann, weil es auch Zeiten gibt, wo beide Seiten einfach schlafen wollen. In Indien ist die Bereitschaft unter den Arbeitnehmern zwar deutlich größer, im Schichtbetrieb zu arbeiten, sprich, dass die dann abends auch einfach bis 22 Uhr da bleiben, um am Nachmittag noch oder um 18 Uhr deutscher Zeit noch mit den Kollegen hier eine Tagesabschlussbesprechung zu machen oder so. Aber dieses Follow-the-Sun-Konzept kann dann halt deutlich stärker zum Tragen kommen, wenn sie jetzt in den USA sitzen und dann eben dann nochmal zusätzlich 6 Stunden Zeitverschiebung nach Indien haben, sodass sie dann dem Ideal von 12 Stunden schon relativ nahe kommen. Dann möchte ich noch kurz eingehen auf die Standortwahl der Offshore-Anbieter. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein Offshoring-Anbieter und Sie wollen jetzt einen Standort für Ihr Entwicklungszentrum finden, dann sind das sicherlich die Lohnkosten, die für Sie eine Rolle spielen. Das heißt, Sie schauen sich an, in welchem Land, in welcher Stadt zahle ich welche Lohnkosten. Aber vielleicht spielt für Sie auch eine Kundennähe die Rolle, dass Sie sagen, ja, aber ich will Kontakt zu meinen Kunden haben, ich muss Kunden akquirieren und so weiter und so fort. Und bislang war es deswegen auch eher so, dass Offshore-Anbieter, gerade diese mittlerweile globalen Anbieter wie zum Beispiel IBM oder T-Systems, eben nur an Hochlohnstandorten an Hochlohnländern ihre Standorte hatten. Und dass die dann stärker dazu übergegangen sind, auch nach Indien oder in sogenannte Niedriglohnländer zu gehen und dort Dependancen aufzubauen. Es gibt allerdings mittlerweile auch schon wieder eine gegenläufige Tendenz, dass diese indischen Offshore-Anbieter, wie zum Beispiel Wipro, Infosys etc., Tata, dass die jetzt in die Hochlohnländer gehen und dort auf einmal Dependancen aufbauen. Was könnten Sie sich denn vorstellen, wozu die das machen? Das würde doch deren ganze Kostenstruktur kaputt machen, oder? Ja? Okay, Sie bauen Dependancen auf, die hier die Aufträge dann akquirieren sollen. Guter Punkt. Ja?
Ja, Sie müssen ja Dienstleister mit dem Auftrag der anderen, sondern Sie bieten selber Dienste an, also im eigenen Namen. Also Sie sind nicht mehr vom Unternehmen, sondern konkurrieren jetzt mittlerweile.
Okay, also wenn Sie vorher vielleicht als Subunternehmen tätig waren, dann können Sie jetzt direkt an die Kunden herantreten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Gut, viele von denen sind vielleicht so groß, dass sie das auch bislang schon getan haben, aber da gibt es sicherlich auch eine Reihe von Unternehmen, für die das dann eine große Rolle spielt. Fällt Ihnen da sonst noch was ein, warum die das machen? Oder wie sie das dann vielleicht genau machen würden? Zum Beispiel hat Wipro vor kurzem angekündigt, dass sie 2 oder 3 neue Entwicklungszentren in den USA aufbauen wollen. Was glauben Sie, wo Sie die hinstellen? Ja? Bitte?
Wahrscheinlich an den Elite-Unis
wäre auf jeden Fall ein Punkt, um nah an den Arbeitskräften dran zu sein. In dem Fall ist es aber nicht so. Fällt Ihnen noch was ein? Ja? Bei den wichtigsten Punkten wäre auch ein Argument. Vielleicht machen Sie es teilweise auch, aber nicht jetzt in dem Beispiel. Okay, also Sie können sich ja vorstellen, dass die Lohnkosten in einem Land auch schwanken, je nachdem, wo Sie jetzt jeweils sind. Und in einem großen Land wie den USA sind die Kosten, die Sie als Unternehmen haben, zum Beispiel für Ihr Gebäude, für die Miete, etc., dann in den Metropolregionen entsprechend hoch, wenn sie dann an der Ostküste oder an der Westküste sind. Und Wipro hat sich dann entschlossen, seine Entwicklungszentren ziemlich genau in der Mitte der USA aufzubauen, wo sie hoffen, entsprechend niedrigere Kosten zu haben. Und sie sind ja dann noch relativ zentral gelegen, sodass sie in beide Richtungen relativ schnell reisen können. Man kann Standortfaktoren allgemein unterteilen in harte Standortfaktoren, das hatten Sie ja eben schon so anklingen lassen. Was für ein Arbeitskräftepotenzial habe ich, gehe ich dann in die Nähe der Elite-Universitäten? Wie ist das Lohn- und Gehaltsniveau? Das gehört auch noch zu den harten Standortfaktoren, aber eben auch die Infrastruktur oder die Steuern, die sie zahlen. Weiche unternehmensbezogene Standortfaktoren sind dann so Sachen wie zum Beispiel das Wirtschaftsklima oder aber Branchenkontakte, sprich Nähe zu Kunden oder Nähe zu Unternehmen, die komplementäre Produkte anbieten, sprich dann Kooperationspartner. Und als dritte Gruppe lassen sich dann unterteilen weiche personenbezogene Standortfaktoren. Das heißt, das sind dann Standortfaktoren, die vor allem ihre Mitarbeiter dann interessieren dürften, wenn sie für ihr Unternehmen arbeiten sollen, weil die werden ja nicht nur das danach beurteilen, okay, wie sieht mein Büro aus, sondern die wollen auch wissen, okay, wo lebe ich denn da überhaupt und wo soll meine Familie leben, auf was für Schulen werden meine Kinder gehen, gibt es überhaupt Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder oder aber gibt es entsprechende Freizeitmöglichkeiten für mich, das spielt dann alles auch noch eine Rolle dann für die Mitarbeiter selber. Auf dieser Grafik haben wir Ihnen mal aufgezeigt, wie das sogenannte Global Delivery Modell von Accenture aussieht. Das ist jetzt ein als Beispiel herausgegriffen, ein international tätiger Offshore- und Outsourcing-Anbieter. Sie sehen hier als Beispiel viele Standorte, zum Beispiel im Bereich Südamerika, aber auch in Indien sehen Sie sehr viele Standorte. In China wurden Standorte schon aufgebaut, hier auf den Philippinen, aber eben auch sehr viele in Osteuropa. In London steht hier noch was dabei und in den USA gibt es auch noch einige. Was können Sie sich denn als Vorteil vorstellen, wenn man so ein weltweit aufgebautes Netzwerk hat an Standorten? Es ist ja sicher nicht ganz billig, das Ganze erstmal aufzubauen und die untereinander zu vernetzen. Sie vielleicht?
Ich denke auf jeden Fall, ich habe das kulturelle Know-how in allen Ländern und einen entsprechend großen Absatzmarkt.
Okay, Sie erschließen sich auf jeden Fall auch viele Absatzmärkte und Sie erarbeiten sich kulturelles Know-how. Weitere Vorteile? Vielleicht nochmal jemand anders? Ja? Genau, man kann sich dann zusammensuchen, jeweils das Beste von jedem Standort, was man immer jeweils benötigt. Dann Sie? Sie reduzieren Ihr Risiko. Können Sie da ein Beispiel für nennen?
Beispiel.
Was für ein Risiko reduzieren Sie zum Beispiel?
In verschiedenen Ländern.
Krisen? Ja. Aber Währungsrisiken wären sicherlich auch ein Teil davon. Ja. Genau, das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel ein großer Outsourcing-Anbieter wie Accenture sind und ein großes Unternehmen wie zum Beispiel, sagen wir mal, die Citibank betreuen, dann hat die natürlich auch selber weltweit Geschäftsstellen und Tochterunternehmen. Und gerade was dann die IT betrifft, kann es durchaus sein, dass jetzt die Versorgung mit einer IT-Dienstleistung oder die Durchführung eines IT-Projektes nicht nur einen Standort der Citibank betrifft, sondern dass das Auswirkungen auf viele Standorte hat. Und dann wird sich natürlich die Citibank überlegen, gut, dann hätte ich gerne einen Anbieter dafür, der das für mich an allen Standorten erledigen kann und der aber auch weiß, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen, wenn das gleiche IT-Projekt in der Schweiz auch eingeführt werden soll, wo dann vielleicht noch mehr Rahmenbedingungen, Bankgeheimnis etc. zu berücksichtigen sind, als wenn Sie nach Deutschland oder das Ganze in Großbritannien oder so dann durchführen. Damit kommen wir dann auch schon zu der letzten Folie von heute. Hier ist mal dargestellt an einem typischen Software-Entwicklungsprojekt, welche Teile der Aufgaben dann onshore oder nearshore oder dann aber offshore durchgeführt werden können. Die haben alle ihre unterschiedlichen Eigenschaften, die sie im Verlauf dieser Vorlesungen kennengelernt haben, sprich Onshore haben sie eine große Kundennähe, aber auch relativ hohe Lohnkosten. Nearshore ist so ein Kompromiss im Grunde genommen, die Lohnkosten sind schon ein Stückchen niedriger, sie sind aber auch schon ein Stückchen weiter vom Kunden weg. Und Offshore eben dann mit dem Vorteil der besonders niedrigen Lohnkosten, vielleicht auch der Vorteil des besonders großen Entwicklungszentren durch das große Arbeitskräfteangebot. Und dementsprechend versuchen dann Anbieter wie zum Beispiel Accenture ein Softwareentwicklungsprojekt entsprechend zu verteilen. Das heißt, dass man dann die Analyse der Anforderungen erstmal direkt vor Ort beim Kunden durchführt. Das heißt, da muss man dann auf jeden Fall ein paar Mitarbeiter hinschicken, die sich am besten auch sehr gut in dem jeweiligen Land auskennen. Vielleicht hat man dann dafür jetzt in Deutschland auch extra deutsche Mitarbeiter eingestellt, die die gleiche Sprache sprechen, die schon mal einen besseren Zugang zum Kunden haben, die die Branche vielleicht auch schon kennen hier und die aufgrund dessen eine sehr genaue Anforderungsanalyse erstellen können. Dann kann man zum Beispiel sagen, okay, die nehmen das nur grob in Notizen auf oder sowas und das Abtippen des Ganzen wird dann vielleicht an einem Nearshore-Standort erledigt, wo dann eine ausführlichere Dokumentation des Ganzen erstellt wird. Anforderung dabei ist, dass die Leute vielleicht auch noch Deutsch sprechen. Das finden sie in Tschechien oder in Polen noch deutlich häufiger als etwa in Indien. Und dass die dann vielleicht darauf aufbauen und auch schon mal so ein ganz grobes Design erstellen. Und dann könnte man sagen, okay, und das sind genau die Anforderungen, das soll entwickelt werden, dass man das dann offshore zum Beispiel nach Indien gibt und sagt, okay, jetzt will ich genau diesen Code hier entwickelt haben. Und so kann das durchaus hin und her wechseln, bis man dann quasi am Ende wieder hier unten angekommen ist mit der Implementation der Software, dass die hier dann auf den Servern installiert wird, dass die Anwender trainiert werden mit der neuen Software und dass man das Going Live der Software begleitet. Über das ganze Projektmanagement hinweg spielt dann auch sicherlich das Change Management eine sehr große Rolle. Auch wieder einer der wesentlichen Punkte, die man bei IT-Projekten nicht außer Acht lassen darf, ist, dass bei einer Umstellung der Geschäftsprozesse sehr stark auch die Mitarbeiter betroffen sind, weil sie vielleicht ihre Dinge anders jetzt durchführen müssen, als sie es vorher getan haben. Das fängt schon damit an, dass sie vielleicht mit einer neuen Software arbeiten müssen, dass gewisse Dinge jetzt anders ablaufen. Und das kann natürlich unangenehm sein, schwierig sein, mit Aufwand verbunden sein, vielleicht aber auch mit Befürchtungen, dass der eigene Job verloren geht etc. Und deswegen ist es wichtig, über den gesamten Projektverlauf hindurch ein sogenanntes Change Management durchführen, sprich, dass man offen kommuniziert, dass man die Ziele kommuniziert und versucht, entsprechenden Rückhalt im Unternehmen für diese Ziele, die man durchsetzen möchte, zu gewinnen. Und dass das natürlich am besten onshore geschieht, von jemandem, der die gleiche Sprache spricht, der die Mentalität kennt, das versteht sich, denke ich, von selber. Gibt es dazu noch Fragen? Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Appetit.